Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Benjamin Franklin, ist euch ein Begriff? Präsident in den USA vor einiger Zeit, der soll Folgendes gesagt haben: Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Aber, und ich möchte euch darauf hinweisen, dieser Vergleich, der hinkt. Und das ist nicht unerheblich. Der hinkt gefährlich, denn Geld kannst du eventuell vermehren. Zeit nicht. Zeit nicht. Das heißt, bei jedem von uns wird die verfügbare Zeit im Leben unaufhaltsam weniger. Und manche gehen mit ihrer Zeit um, als würden ihre Jahre immer mehr werden. Das ist nicht so. Und wir Christen sind da zum Glück ausgenommen, natürlich. Oder? Scheinbar nicht. Woher weiß ich das? Weil Paulus die Gemeinde gut kennt. Und er schreibt der Gemeinde damals Folgendes: So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also Paulus deutet hier an, dass wir in einer bösen Zeit leben. Und ich glaube, wir fühlen das sehr, sehr intensiv. Wir brauchen nur die Nachrichten gucken, Zeitung lesen, wahrnehmen, was wirklich läuft. Böse Zeit. Und gerade deswegen, sagt Paulus, müssen wir auf eins achten. Vergeudet nicht eure Zeit. Kauft die Zeit aus. Wir hatten bis jetzt in dieser Miniserie gute Zeiten, schlechte Zeiten im Blick. Folgendes: Alles hat seine Zeit, haben wir gesagt beim ersten Treffen zu dem Thema. Wir können es nicht ändern. Alles fängt an, alles hört auf. Und es ist gut zu wissen, dass unsere Zeiten in Gottes Hand sind. Das war unser erstes Thema. Dann hatten wir vor 14 Tagen das Thema Krisenzeiten. Die suchen wir uns auch nicht aus. Die kommen einfach und wir müssen durch, ob wir wollen oder nicht. Wir haben dabei Psalm 77 betrachtet. Und heute soll es um das Thema gehen: vergeudete Zeit, verpasste Zeit, Zeit, die nicht wieder zu beschaffen ist, die durchgelaufen ist durch unser Leben. Und wir können sie nicht mehr vermehren. Jetzt hat das Jahr 2025 begonnen und ich möchte diese Frage von Ilian nochmal aufgreifen. Ja, Vorsätze. Die meisten trauen sich schon gar nicht mehr, Vorsätze zu treffen, weil sie wissen, spätestens im Februar habe ich es eh vergessen. Ging mir auch so. Jetzt hat Sarah uns eben Predigttext gelesen für heute. Und Jesus spricht davon jemand, der sich auch etwas vorgenommen hat. Jesus erzählt eine Geschichte von einem reichen Kornbauern. Er hat sich viel vorgenommen, um Gewinnmaximierung zu erreichen. Zeit ist Geld. Wie kann ich noch mehr gewinnen? Und ich finde es sehr faszinierend, wie Jesus lehrt. Jesus lehrt immer über das Wesentliche des Lebens. Aber er tut das nicht so im Hörsaal, sondern er tut es mitten im Leben. Mitten in einer konkreten Situation, mitten auf konkrete Anfragen von Menschen. Er bringt die geistliche Dimension dabei in unsere natürliche Lebenssituation. Was war denn der Anlass für dieses Gleichnis? Das hat die Sarah nicht gelesen. Wisst ihr, was der Anlass war? Zwei Verse vorher. Einer aus der Volksmenge aber sprach zu ihm: Lehrer, sage meinem Bruder, dass er das Erbe mit mir teile. Und dann sagt Jesus zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler über euch gesetzt? Jesus weist sie vollkommen ab. Er sagt, das ist nicht meine Priorität. Das ist nicht meine Aufgabe. Jesus sagt, dazu bin ich nicht hier, dafür setze ich meine Zeit nicht ein. Das ist nicht Prio 1. Aber was er tut ist, er nimmt diese konkrete Frage zum Anlass, um zu zeigen, worauf es tatsächlich ankommt. Was das Leben wirklich ausmacht, wie die Perspektive des Himmels dabei ist. Und das sind die Themen, über die wir in der Kirche sprechen müssen. Nicht Randthemen. Und das möchten wir heute tun. Warum? Wir können unsere Zeit nicht vermehren. Was machen wir mit unserer Lebenszeit auch als Christen? Wohin fließt unsere Kraft? Wohin fließt unsere Mühe? Wohin geht unser Einsatz? Das ist die Frage. Und Jesus, so bitten wir dich nochmal, dass du selber heute Morgen kommst und uns deine Worte erklärst. Es sind ja deine. Hilf, dass wir es nicht verzerren, sondern verstehen, was dein Anliegen ist. Was dein Anliegen bis heute ist, um auch deine Gemeinde zu lehren. Schärf unseren Verstand, dass wir erkennen, was aus der Sicht des Himmels wichtig ist. Amen. Also Jesus erzählt hier wie so oft eine Geschichte, eine Illustration, PowerPoint damals sozusagen, dass die Leute ein Bild haben. Ein Mann, ein Bauer, ein Reicher, ein Landwirt, der hat eine außergewöhnlich gute Ernte gehabt, eine gute Zeit erlebt. Also nicht wie letzte Woche Asaf, der eine Krisenzeit hatte. Eine gute Zeit hatte er. Und dieser Mann, wenn wir die Geschichte lesen, macht doch das einzig Richtige, oder? Er baut größere Scheunen, um diese große Ernte unterzubringen. Ich will den Text nicht nochmal lesen, aber nochmal. Er sagt, oh, was soll ich tun? Mein Reichtum wächst. Ich habe gar keinen Raum mehr für das Ganze. Wohin soll ich das alles hinbringen? Meine Scheunen werde ich niederreißen und ich werde größere bauen. Da geht jetzt meine Zeit rein. Management, wie kriege ich das hin? Und dann werde ich sagen, Ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Also Jesus beschreibt hier einen Mann, dem eine sehr gute Ernte zugefallen ist, in guten Zeiten und er Wohlstand erlebt. Und das, was Jesus hier jetzt erzählt, klingt doch für einen Unternehmer völlig normal, oder? Das ist das Leben hier. Hier überlegt einer, wie er sein Unternehmen führt, wie er es steigert, wie er es erweitert, innovative Gedanken, um sein Unternehmen auch in die Zukunft zu führen. Wir sagen, wow, der ist verantwortungsvoll. Also er beschreibt einen Mann, der bereit ist, umzustrukturieren, um sein Unternehmen zukunftsfähig zu machen. Gute Vorsätze, zur richtigen Zeit, zur guten Zeit. Er beschreibt einen Mann, der in der Lage ist, seinen Betrieb den Verhältnissen anzupassen. Und jetzt Achtung, was tut Jesus? Er kritisiert ihn. Er sagt, Gott aber sprach zu ihm. Und jetzt kommt die Kritik. Du Tor, du Narr. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Also die Zeit ist abgelaufen. Deine Zeit ist abgelaufen. Du kannst sie nicht vermehren. Sie ist durch. Du bist durch. Der reiche Mann, der Kornbauer, der sich viel vorgenommen hat, um Gewinnmaximierung zu erreichen, der wird kritisiert von Jesus. Ja, er konnte seinen Gewinn vermehren, wie löblich. Nicht aber was? Seine Lebenszeit. Jetzt möchte ich euch eine Frage stellen. Will Jesus ihm sein unternehmerisches Know-how, seine Klugheit, seine Kenntnis über Agrarwirtschaft kritisieren? Seine guten Grundsätze an und für sich, seine Vorsätze? Will er kritisieren, dass er größere Scheunen baut, dass er dafür sorgt, dass der Ertrag nicht verdirbt? Wohl kaum, oder? Das kann nicht der Punkt hier sein. Machen wir einen kurzen Abstecher ins Alte Testament. An wen erinnert euch das? Wer hat im Alten Testament Ähnliches gemacht, gemanagt? Josef. Josef, diese Geschichte von diesem Mann, der tut Ähnliches wie dieser Kornbauer hier. Das heißt, Josef bekommt durch Gottes Geist einen Einblick in die Zukunft und er sagt dem Pharao voraus, es wird 7 sehr gute Jahre geben, 7 gute Zeiten. Und danach wird es 7 schlechte, magere Zeiten geben. Und dann gibt Josef den Rat, die 7 guten Jahre zu nutzen, das Korn, das Getreide zu speichern. Für die Zeit, die schlecht wird. Und Gott selbst gibt Josef dabei Gelegen. Und dann heißt es in Genesis 41, also 1. Mose 41, 57, und alle Welt kam nach Ägypten zu Josef, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war stark auf der ganzen Erde. Gott selbst gibt Josef genau diese Gedanken, Scheunen zu bauen, in die Zukunft zu denken, nicht nur ans Heute zu denken, sondern Vorsorge zu treffen für schlechte Zeiten. Aber er tut das zur Rettung vieler. Eine geistliche Dimension kommt damit ins Spiel. Also was wir sagen können, ist, dass Jesus hier nicht das kluge und weitsichtige Handeln dieses Unternehmers kritisiert. Also keine Angst, wenn hier Unternehmer sind. Er kritisiert nicht pauschal Unternehmer, Immobilienmakler, Firmengründer, Chefs, die nachdenken, wie sie ihren Betrieb führen, wie sie Arbeitsplätze schaffen, Umsatzsteigerungen versuchen. Das ist nicht verwerflich, darum geht es hier ja gar nicht. Sondern, was kritisiert Jesus? Er kritisiert die Lebensphilosophie dieses Mannes. Und die lautet, er sagt es sogar selbst, ruhe dich aus, trink, freue dich des Lebens, ich hab's geschafft. Und ich will zu meiner Seele sagen, du hast viele Güter da liegen, auf viele Jahre, ruhe aus, iss, trink, sei fröhlich. Das kritisiert Jesus. Die Philosophie dieses Mannes kritisiert er. Er sagt, ab jetzt genieße das Leben, Ziel des Lebens erreicht, geschafft, jetzt bist du frei, alles zu tun, was du willst. Du kannst hingehen, wo du willst, du kannst reisen, wohin du willst, du kannst Anschaffung machen, wie du es willst, du bist frei. Und das ist so der erstrebenswerte Lifestyle doch bis heute, oder? Da sind wir mittendrin als Gemeinde. Und zu jemandem, der diese Lebensphilosophie hat, dem zeigt Jesus nun, wie der Himmel das sieht. Wie der Himmel darüber denkt, wie Gott darüber denkt. Wie heißt es hier? Gott aber sprach zu ihm, du Tor. Du Narr. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen wird es sein? Jesus macht deutlich, diese Lebensphilosophie ist ein tragischer Irrtum. Es ist eine totale Fehleinschätzung des Lebens und eine Fehleinschätzung der Zeit, die du hast. Ruh dich aus, iss und trink, freu dich des Lebens. Menschen mit dieser Philosophie wollen durchaus auch weiter arbeiten. Das ist nicht das Problem. Sinnvoll arbeiten macht uns ja auch aus. Aber es kann immer mehr werden, immer mehr, immer mehr. Dieser Mann ist ein Narr, weil er das Wesentliche im Leben verpasst. Er hat das Wichtigste vergessen. Ich habe das ein bisschen erweitert, das Thema. Gute Vorsätze, aber das Wichtigste vergessen. Das Wichtigste vergessen. Und Jesus führt uns immer wieder zum Wichtigsten. Zu dieser Dimension, die wir von unserem natürlichen Verstand her gar nicht denken können, nämlich die geistliche Dimension. Er sagt, am Ende sind wir alle von Gott abhängig. Und Jesus erzählt diese Geschichte zur Warnung. Und er nennt hier die, die darauf aus sind, es sich selbst gut gehen zu lassen. Materielle Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist es. Essen, trinken, Spaß haben, Gewinnoptimierung. Und Gott sagt ihm, du Narr, deine Zeit läuft aus. Heute Nacht wird man dein Leben zurückfordern. Wem gehört dann dein Besitz? Für wen hast du es gemacht? Ich höre dann Aufatmen von einigen hier. Und wir oft denken, das betrifft uns ja nicht. Wir glauben ja an Gott. Wir beten vor dem Essen. Nein, nach dieser Lebensphilosophie leben wir nicht. Essen, trinken, das Leben genießen, Gewinnoptimierung kann uns nicht passieren, als Christen, als Gemeinde. Unsere Prios sind immer klar. Ist das so? Können wir heute Morgen das mal, zumindest mal überprüfen? Ich muss das ja schon die ganze Woche über machen. Ich zitiere nochmal Paulus. So seht nun, nochmal, das ist an die Gemeinde geschrieben. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Euer, also im Vergleich zu denen, die Gott nicht kennen, meint Paulus hier. Nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Seid ihr bereit, mit mir kurz vier Gedanken aus dieser Geschichte rauszugewinnen? Der erste ist, Leute, Habsucht macht blind. Habsucht macht blind. Habsucht in jeder Form macht blind, denn man blendet die entscheidende Wirklichkeit aus. Er aber sprach zu ihnen, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Habgier. Gemeint ist hier Gier in jeder Form. Das griechische Wort hier bedeutet wörtlich einfach nur mehr haben wollen, immer mehr haben wollen. Es bedeutet, dass man immer mehr von der gleichen Sache haben muss, damit man noch etwas von der Illusion des Genusses, die sich ja auch anfangs eingestellt hat, weiter verspürt. Ich muss das immer wieder haben, ich muss das immer wieder haben. Also es geht hier nicht, dass wir es nicht falsch verstehen, nur um Geld. Es geht nicht nur um die Geldgier, sondern auch um Machtlüsterne zum Beispiel, die immer mehr Macht wollen. Es geht hier um Ehrgeizige, die immer mehr Ehre und Anerkennung wollen. Es geht hier um Genusssüchtige, immer neue Quellen, die sich denen erschließen müssen, um mentalen Genuss zu empfinden. Spaßsüchtige, die immer mehr Spaß haben wollen. Wir haben bald wieder Hellauzeit. Ich habe schon die ersten Narrenkappen rumlaufen sehen. Immer mehr. Oder wer immer stylisch sein will und modisch und äußerlich up-to-date sein will, der will das mit jeder Modewende auch. Mehr, 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 mehr. Gier. Das ist der Teufelskreis. Und Jesus deckt diese Lebensphilosophie als Torheit auf. Denn all das verbraucht und vergeudet Zeit. Und es ist aus der Sicht des Himmels verpasste Zeit, weil man dadurch das Wesentliche nicht mehr sieht. Davor warnt Paulus, keine Habgier sei unter euch genannt. Habsucht in jeder Form macht blind. Und zwar für die Wirklichkeit Gottes und für das, worum es im Leben wirklich geht. Lukas 12, 15 nochmal. Er aber sprach zu ihnen, gebt Acht und hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, kann sein, sein Leben besteht nicht durch seine Habe. Kann auch übersetzen, dennoch gehört sein Leben nicht zu seinen Gütern. Darüber verfügt er nicht. Darüber verfügt er nicht über sein Leben. Weder wie gesund er ist, noch wie krank er ist oder wann er stirbt. Wer auf das Haben schaut, der ist blind für die Tatsache, dass dem Menschen Gesetz ist, einmal zu sterben. Hebräer 9, 27. Was kommt danach? Das Gericht. Hebräer 9, 27. Also die Verrücktheit dieses Menschen hier, den Jesus hier beschreibt, besteht darin, dass er vor lauter Habenwollen vergisst, dass das Leben endlich ist. Dass er nicht versteht, bei wem das Leben letztlich angebunden ist, von wem es abhängig ist. Das ist die Not. Habsucht macht blind. Menschen, die so leben, wundern sich, warum das Leben nie fest wird. Es nie reicht, man immer ein Getriebener ist, man nie zur Ruhe kommt. Es ist ein tatsächlicher Teufelskreis, Kreis des Teufels. Alles kreist ums Haben. Das ist das System in dieser Welt. Haben wollen. Wir sind eine Gesellschaft von Konsumenten. Und Konsumenten, die verzichten nicht, die wollen. Die wollen kaufen, die wollen haben. Juhu, der Wirtschaftsaufschwung ist da. Es kann wieder losgehen, haben wollen. Konsumenten, die holen, die nehmen, selbstverständlich. Und das war's dann. Und wenn eine Flaute im Land ist, dann wird protestiert. Man dankt nicht, man konsumiert. Man isst einfach, man trinkt, man verdaut und das war's. Man kauft und verkauft, man vermehrt Geld und investiert. Und das nennt der Mensch Leben. Und Jesus sieht das scheinbar anders. Er sieht es anders. Und wer nicht blind sein will für das Leben, der braucht einen anderen Blick, eine andere Perspektive. Und darüber spricht Jesus, auch mit uns heute Morgen. Das war ihm wichtig. Eure Erbstreitigkeiten, das geht mich nichts an, sagt er. Was Jesus immer wieder deutlich macht, ist, ihr habt alles nur empfangen. Und wahrscheinlich ist das der tiefste Grund, warum Menschen heute gar nicht mehr danken. Sie wollen nicht Empfänger sein. Sie wollen nicht abhängig sein. Sie wollen alles selber machen. Sie wollen nicht abhängig sein, sondern autonom. Das Ich, das Selbst, selbst ist der Mann, selbst ist die Frau. Das ist das neue goldene Kalb bis in die Gemeinden hinein. Das Ich, nicht Selbstverleugnung, sondern Selbstverwirklichung. Das ist das Thema. Und genauso lehrt Jesus es hier deutlich. Der reiche Kornbauer, von dem Jesus hier spricht, der redet nur von sich. Ist euch das aufgefallen? Ich habe es euch hier nochmal markiert. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Denn ich habe keinen Raum, wohin ich meine Früchte einsammeln soll. Und er sprach, dies will ich tun. Ich will meine Scheune niederreißen und größer bauen und will dahin all meinen Weizen und meine Güter einsammeln. Und ich will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast viele Güter da liegen auf viele Jahre. Ruh aus, iss, trink, sei fröhlich. Selbstverwirklichung. Alles meins. So redet dieser Mann. Erinnert an einen früheren Werbespot der Sparkasse, oder? Mein Haus, mein Auto, mein Swimmingpool. Meins. Ich, meiner, mir, mich. Er redet nur von sich. Seine Güter, seine Gaben, sein Korn, seine Früchte, seine Silos, seine Scheunen, seine Häuser, seine Seele. Und so reden viele stolze Leute. Es geht nur um eins, um mich. Liebe Gemeinde, wir sind da mittendrin in diesem System. Deswegen schreibt Paulus der Gemeinde, Habsucht sei bei euch nicht genannt. Selbstverleugnung ist das, was Christus uns gesagt hat. Der verleugne nicht sich selbst, nicht der verwirkliche sich selbst. Aber der Tanz ums goldene Selbst ist der Tanz in den Tod, sagt Jesus hier. Und unsere westliche Lebensphilosophie, unsere Gesellschaft, unsere Kultur tanzt diesen Tanz, der zum Tod wird. Ist uns das bewusst? Habgier macht blind dafür. Mehr, 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 mehr. Unsere Gesellschaft ist geprägt vom Materialismus, vom Tanz ums Goldene selbst. Liebe Gemeinde, wir sollen das nicht mittanzen. Spaß haben und nebenbei, so richten wir auch unsere Gemeindeprogramme oft auf. Baggerfahren für Männer, Beauty-Tage für Frauen und alles drumheran. Einfach, dass es uns gut geht. Und ich denke, das ist das Problem, auf das Jesus hinweist. Der Tanz ums Goldene selbst ist der Tanz in den Tod. Du Narr, sagt er. Geld, Häuser, Material, Gewinne kann man immer weiter vermehren. Zeit aber nicht. Zeit nicht. In eines jeden Menschenleben wird die verfügbare Zeit unaufhaltsam weniger. Was machen wir mit unserer Zeit? Liebe Gemeinde, das ist wirklich ein Teufelskreis. Sind wir nicht so selbstsicher, als wenn wir nicht da reinrutschen könnten? Der Mensch ohne Gott ist ein bodenloses Fass. Er verkommt zum bloßen Kanal leiblicher und seelischer Erregung durch äußere Stimulation. Mehr Essen, mehr Trinken, mehr Musik und Sex und Spiel und Reisen und Kaufen und Verkaufen. Alles das schießt nur durch ihn hindurch. Aber erfüllen kann es ihn am Ende nicht. Denn, und das scheint Jesus hier anzudeuten, der Mensch braucht seinen Schöpfer, um zur Ruhe zu kommen. Will er ihn nicht, ist er am Ende ein bloßes Triebbündel, aufgescheucht durch alles, was er haben kann. Paulus in Epheser 5, Vers 3, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Wie es Heiligen geziemt. Epheser 5, Vers 3. Habsucht macht blind. Der Anlass, warum Jesus diese Geschichte erzählt, hütet euch für Habsucht. Habsucht macht blind für das Wesentliche. Das ist das Erste. Ein Zweites, was wir lernen können aus der Geschichte ist, Sein ist viel wichtiger als Haben. Sein ist wichtiger als Haben. Jesus hat einen bemerkenswerten Satz, den man hier leicht überlesen kann, gesagt. Hört nochmal genau hin. Er sprach aber zu ihnen, gebt acht, hütet euch vor aller Habsucht, denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht durch seine Habe. Oder andere übersetzen, denn ein Mensch gewinnt sein Leben nicht aus seinem Besitz, auch wenn er noch so groß ist. Und wir erwidern unausgesprochen durch unseren Lebensstil und unsere Prioritäten und sagen, doch, guck mal, mein Haus, meine Ferienvilla, mein Auto, mein Swimmingpool, das ist mein Leben. Können wir das hier bitte heute Morgen festhalten? Jesus warnt vor einer Lebensphilosophie, die sich auf Haben stützt. Und vergessen wir nicht, das ist die Lebensphilosophie unserer westlichen Gesellschaften. Haben. Reklame funktioniert. Ist alles gepolt auf Haben wollen, Haben wollen. Was wir dann haben, gibt uns eine falsche Sicherheit, sagt Jesus. Also dieser Mensch hier nochmal, der hatte sehr viel und er häufte dieses Haben an und seine Konten wuchsen und sein Vermögen mehrte sich. Und was sagt Gott ihm? Du nah. Du nah. Setz dein Vertrauen nicht auf dein Haben. Es geht ums Haben oder ums Sein. Entweder oder. Und Jesus sagt, es ist wichtiger zu wissen, wer wir sind, als zu strampeln, um mehr zu haben. Gott aber sprach zu ihm, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Was du aber bereitet hast, für wen? Für wen wird es sein? Für dich nicht mehr, denn deine Zeit ist vorbei. Für wen? Für was? Frage. Will Jesus hier Angst machen? Will er unter Druck setzen? Nein, er konfrontiert uns mit der Wirklichkeit des Lebens, dass nichts bleibend ist durch Haben. Denn wir sind endlich, wir sind nicht unendlich auf dieser Erde auf jeden Fall. Und diese Sätze können wir oft überhaupt nicht glauben. Die sind uns so weit weg, das ist so weit weg von unserem Denken. Das ist so selbstverständlich, dass wir vom Haben ausgehen. Da unsere ganze Sicherheit reingeben. Wir wollen haben, weil wir mit unserem Sein oft nicht klarkommen. Das Chaos in unserer modernen Gesellschaft, über die wir uns aufregen, die uns ängstigt, die Zunahme von Kriminalität, Orientierungslosigkeit, Frust, Unzufriedenheit, die Zunahme von Gewalt. Ja, wo kommt das her? All das ist auch ein Ausdruck einer Philosophie des Habens bzw. des Habenwollens. Die ganze Werbeindustrie arbeitet mit dieser Lüge. Und Jesus fragt doch zu Recht, für was? Für wen? Lebst du wirklich nur für die kommende Generation? Was ist mit dir? Das ist die Not. Das Habsucht, die von Beginn an in unserem Leben erkennbar ist. Das könnt ihr bei kleinen Kindern schon feststellen. Ich habe Kinder gehabt. Ich will aber. Haben wollen. Musst du keinem antrainieren. Haben wollen. Und wenn dann im Laufe des Lebens die Identität, das Glück, meine Befriedigung festgemacht wird am Haben, dann sind wir Getriebene. Und Jesus sagt, du nah. Wichtiger ist als das Haben ist das Sein. Wer bist du? Wer sind wir? Was ist wirklich wichtig? Für die meisten Menschen ist das Ziel in unserer Gegend maximaler Konsum. Es ist so. Und für Jesus ist das höchste Ziel was? Erkenntnis Gottes. Denn darin liegt unser Leben und unser Sein begründet. Und das eine Ziel schließt das andere aus. So lehrt Jesus. Schau mal, was er gebetet hat, kurz vor seinem Tod am Kreuz. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist das Leben. Das ist das Leben. Und das hat was mit meinem Sein zu tun. Völlig unabhängig von dem, was ich habe. Die Jagd nach dem Glück, die Jagd nach dem Haben lässt den Menschen leer, so leer, dass ein Vakuum entsteht, das dann oft von anderen Menschen ausgefüllt werden muss. Und dann wird von anderen erwartet, dass sie dieses Vakuum füllen, vom Ehepartner, von Kindern. Und in der Gemeinde, dass der andere Bruder oder die andere Schwester dieses Vakuum erfüllt. Und dann ist es der Leiter, der Pastor, der Kleingruppenleiter, die anderen Glaubensgeschwister, die all das ausgleichen müssen, was an Leere in uns ist. Und es bleibt unfriedlich in unserem Leben. Und in der Kirche. Zufriedenheit und Frieden und gleichzeitig immer mehr haben wollen, passt nicht zusammen. Und das ist der dritte Gedanke für heute Morgen. Habgier und Frieden schließen sich aus. Wie willst du in Frieden leben, wenn du Haben, Luxus und Wohlstand zu Nummer 1 gemacht hast und deine Zeit und Energie da hineinfließt mit Scheunen bauen? Und du dann folgenden Satz hörst. Gott aber sprach zu ihm, in dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. In dieser Nacht musst du sterben. Also worst case. Und da wird es eher unruhig. Die Zeit läuft dir durch. Was willst du auf die Schnelle noch machen? Und der Grund, warum Esoterik, warum Astrologie, Buddhismus, Hinduismus, New Age Philosophie so modisch geworden ist, liegt doch darin, dass der Mensch innerlich leer ist, obwohl äußerlich auf jeden Fall bei uns alles da ist und dass wir in Kirchen auch nicht mehr das hören und das finden, was Menschen eigentlich suchen. Die wichtigen Dinge im Leben müssen uns gesagt werden. Und das tut Jesus hier in seinem Wort. Er sagt seinen Jüngern später, kurz vor seinem Sterben am Kreuz, Folgendes. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Das System kennen wir, was in der Welt ist. Aber seid guten Muts, ich habe die Welt überwunden. In mir Frieden in dieser Person Jesus Christus. Es geht um ihn und um unsere Beziehung zu ihm. Dass wir in ihm sind, dass in ihm sein ist unsere neue Lebenswirklichkeit. Deshalb ist Jesus gekommen, dafür ist er gestorben, ans Kreuz gegangen. Und deswegen ist Jesus so einzigartig. Er sagt selbst, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Vor allem ist von Überfluss die Rede. Was für ein Überfluss? Ist nicht das materielle Haben gemeint, sondern ein innerliches Erfülltsein. Reich sein an und in Jesus. Es geht um einen Überfluss, nicht an äußerem Haben, sondern um das Sein. Inneren Frieden mit Gott, weil wir in Christus sind. Das ist die übergeordnete Frage. Das ist die übergeordnete Frage. Jesus macht uns zu neuen Menschen mit einer neuen Identität. Und Paulus greift dieses in Christus sein später in allen Briefen auf. Könnt ihr lesen? Paulus ist das Top-Thema. Ihr seid in Christus. Kolosser 2,3, ein Beispiel. Christus, jetzt redet er schon wieder von Schätzen, aber nicht materielle, sondern innerliche, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Darf ich dich fragen, glaubst du es heute Morgen? Glaubst du das? Dann wird das Äußere haben weniger, dann werden andere Dinge viel interessanter, viel wichtiger, viel wertvoller, wo wir unsere Zeit investieren. In ihm zu sein ist das große Thema von Paulus in seinen Briefen an Christen. Hier ist nun euer Leben verankert, sagt er, und bei ihm finden wir alles, völlig unabhängig, wie viel wir haben oder nicht haben. Hier ist das, wonach wir suchen, woran sich entscheidet, ob wir unser Leben und damit unsere Zeit richtig eingesetzt haben und wodurch wir auch im Sterben Frieden haben können. Darum geht's. Das ist das Thema in der Schrift, das Evangelium. Also dieser Mann, von dem Jesus hier im Gleichnis spricht, war tief geprägt von der Philosophie des Habens, des Gierens. Und Jesus sagt, er war ein Narr. Wie viel Zeit und Energie seines Lebens ist in diese Sekundärfrage gegangen? Scheunen bauen. Mehr, mehr, mehr. Also es geht um zwei Existenzweisen. Es geht um zwei grundsätzliche Lebensperspektiven. Prio haben oder Prio sein? Schau, ich kann viel haben und ich kann ein ganz armer Kerl sein, ständig nach mehr getrieben sein. Ich kann eine hohe Position haben, ich kann viel sogar in der Gemeinde oder im Job machen, ich kann viel Einfluss haben oder auch wollen und mir dennoch wertlos und nicht wertgeschätzt vorkommen und allein vorkommen. Das geht. Und ich kann sehr arm sein an äußerem Haben und Wohlstand, an Geld, an Möglichkeiten, an Gaben, an Einfluss, an Bedeutung und doch sehr reich sein an Gott. Und darüber spricht Jesus ständig. Reich sein in Gott. Und da führt Jesus die Menschen damals hin. Trachtet zuerst nach Gott, nach seinem Reich. Für alles andere, darum sorgt er sich. Es war sehr spannend, als ich zum ersten Mal ein Buch über das Leben von Siddhartha Gautama gelesen habe. Ihr kennt Siddhartha Gautama? Besser unter dem Namen Buddha. Was dieser Mann wollte, Also es war ein reicher Fürst, dessen Eltern ihn in einem Schloss gefangen hielten und dessen Eltern versucht haben, ihm das Elend dieser Welt zu ersparen. Er sollte ja keinen Bettler sehen. Und da gibt es ja in Indien sehr viele davon. Und dann sah er doch eines Tages das Elend und er war vollkommen schockiert. Und dann hat er gesagt, das Leiden des Lebens besteht darin, dass die Sehnsüchte nicht befriedigt werden. Und er hat dann eine neue Philosophie entwickelt. Einen achtfältigen Weg hat er aufgezeigt und gelehrt, auf dem wir gehen sollen, damit wir von der Sucht und von der Gier frei werden, um ins Nirvana einzugehen, das absolute nichtige Sein, wo nichts mehr ist. Also dieser Mann, Buddha, vor Christus gelebt, 536 bis 438 vor Christus, der hat das Wesentliche nicht gefunden, aber eins hat er erkannt, viel Leiden kommt daher, dass wir viel wollen und es nicht bekommen. Das war seine Erkenntnis. Liebe Gemeinde, ich finde es so wichtig, dass wir das neu entdecken, wer wir sind in Jesus. Jesus hat einen ganz anderen Weg uns aufgezeigt, in Christus zu sein. Dass er der größte Gewinn ist. Es heißt sogar von ihm, Paulus beschreibt das so in 2. Korinther 8, 9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Ein neues Sein habt. Darf ich euch fragen, kennt ihr diese Gnade? Wisst ihr, um welchen Reichtum es hier wirklich geht? Und wären wir bereit, auch für ihn arm zu werden, wenn es sein müsste? Oder würden wir kämpfen um Wohlstand, Luxus? Oder bleibt es dabei? Gott zu kennen ist für uns das Wichtigste. Alles andere ist sekundär. Wenn wir Gott mehr lieben als alles andere, dann geben wir auch andere Menschen wieder frei, die bisher unsere Habgierlücke schließen sollten. In der Schrift wird uns von höchster Stelle gesagt, wer wir sind. Eine neue Schöpfung. Christen wird gesagt, ihr seid aus Gnade gerettet worden. Ihr seid Gottes Kinder. Gott ist nun euer Vater und nicht mehr euer Richter. Ihr steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Ihr seid Geliebte. Ihr seid Auserwählte, ihr seid Begnadigte, ihr seid Beschenkte, ihr seid mit dem Heiligen Geist Getaufte, ihr seid mit dem Heiligen Geist Gottes Versiegelte, ihr seid ein heiliges Volk, ihr habt eine ewige Zukunft. Das ist das, was ihr seid. Das ist unser Reichtum. Das ist unser Reichtum. Und das schafft Frieden in meinem Leben. Das alles in und durch Christus. Das ist Reichtum. Das ist unser Sein. Auch dass das Haben, was wir uns hier anhäufen könnten, bei Weitem übertrifft. Ich hoffe, wir sehen das so. Das Neue Testament ist voll davon zu beschreiben, wer wir in Christus sind und was wir durch ihn haben. Komm zur Ruhe und zum Frieden in ihm. Und noch ganz kurz ein letztes, was Jesus uns in dieser Geschichte zeigt. Achtung, keine neue Info, ich weiß. Ach, was sage ich euch schon Neues? Das kennt ihr alles. Das kennt ihr alles. Aber wir verdrängen diesen Fakt. Ich möchte das nachher nochmal erwähnen. In dieser Nacht fordert man deine Seele von dir. Keiner von uns weiß, wann das Leben endet. Viele sagen, oh, ich habe die Hälfte meines Lebens schon rum. Wer weiß? Wer weiß schon, was die Hälfte des Lebens ist? Man kann ja auch übersetzen, und man wird dein Leben zurückfordern. Es war eine Leihgabe. Es war ein Geschenk. Das Leben gehörte nie zu deinen Gütern. Es war nie dein Besitz. Es war dir für eine gewisse Zeit gegeben. Das ist die richtige Sicht. Also denken wir auch an das Vierte. Es kann so schnell zu Ende sein. Wir haben gar nichts in der Hand. Das Gleichnis von Jesus lehrt uns, dass wir Zeit nicht ohne Ende haben. Wie schnell kann es gehen? Denkst du da in deinem Alltag nach? Jetzt in so einem Moment wie heute, okay, ja, weil ich euch daran erinnere, beziehungsweise die Schrift euch daran erinnert, aber sonst? Todesfälle erleben wir nur von anderen mit, oder? Aber Jesus sagt, wie schnell kann es mit dir zu Ende sein? Das ist eine wichtige Erinnerung. Jesus konfrontiert uns auch mit den Tatsachen des Lebens, die wir lieber ausblenden, aber denen wir nun mal nicht ausweichen können. Sie sind nun mal real. Sterberate 100%. Hat sich nichts geändert. Und die Frage ist dann, was hast du dann? Was bist du dann? Was ist dann mit dem, was du dann hast? Wofür hast du deine Zeit und dein Leben investiert? Für wen? Scheunen bauen? Noch reicher werden? Noch mehr zu haben? Für wen ist es? Für Jesus eine rhetorische Frage hier. Für wen wird es sein? Die Bibel sagt uns, dass wir nur auf einer Durchreise sind. Darf ich euch daran nochmal erinnern? Nichts bleibt. Durchreise heißt, wir haben hier ein anderes Ziel, auf das wir hinleben. Wir zelten nur hier. Wir zelten nur hier. Wisst ihr, was im Blick auf Jesus heißt? Und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Vorübergehend. Hier ist nicht mein Zuhause. Wir waren am Donnerstag im Vortrag, ein paar von euch waren dabei, Jens, Andrea und Silke und Jürgen, meine Frau und ich, von Norbert Lied im Blick auf Entrückung. Und dort am Schluss war der letzte Satz, ist mir hängen geblieben. Am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft. Am liebsten erinnere ich mich an die Zukunft. Und mir geht das unter. Wir sind auf der Durchreise. Liebe Gemeinde, richten wir uns nicht zu sehr ein, leben wir unser Leben nicht so, als würde es keine Zukunft woanders geben. Darum geht es hier. Jesus bringt das abschließend als etwas Entscheidendes, als Fazit in diesem Gleichnis mit. Er sagt, so ist der, der für sich selbst Schätze sammelt, aber nicht reich ist in Bezug auf Gott. Ist Gott unser ganzer Reichtum? Ich glaube nicht, dass für die Gemeinde die Zeiten einfacher werden. Liebe Gemeinde, es wird echt schwer. Gesellschaftspolitisch, was so im Denken der Menschen ist, was wir denken, was Werte sind und was die Politik denkt, was Werte sein sollten. Was meint Jesus, als er sagte, dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollten? Es bedeutet, dass wir unsere oberste Priorität im Leben die haben sollten, danach zu trachten, was ewig ist. Darum geht's. Bei Jesus war das so. Lasst mich diese Frage euch mit auf den Weg geben. Für wen wird es sein, was du gerade tust? Wo du deine Zeit investierst? Für was du dich eingesetzt hast? Und die Ermutigung von dem Text hier heute Morgen ist, entscheide dich für den einen, der sein Leben für dich gegeben hat. Mach Christus zur Priorität. Mach ihn in diesem Jahr zur Hauptsache, zum Zentrum deines Seins. Im Grund führt Jesus die Gedanken hier zu dem, was in der Bergpredigt sagte. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch gegeben werden, durch den Vater selbst. Lebe für ihn, wie er für dich gelebt hat. Leute, wie schnell kann es zu Ende gehen? Wir wissen es nicht. Lasst uns von dieser Geschichte um des Himmels willen lernen. Schaut, ich möchte euch abschließend den Kontext weiterlesen. Sarah hat angefangen, ich mache den Abschluss, weil Jesus ist da noch nicht fertig. Er wendet sich jetzt an seine Jünger. Und ich möchte das lesen, dass ihr wisst, wie er das bündelt und zusammenfasst für die, die glauben. Steht nochmal mit mir auf. Abschließend möchte ich euch diese Verse noch lesen. So ist der, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist in Bezug auf Gott. Und dann sagt er, er aber sprach zu seinen Jüngern. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, dass sie nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben. Und Gott ernährt sie. Um wie viel vorzüglicher seid ihr als die Vögel? Wer aber unter euch vermag mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zuzufügen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht vermögt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit war bekleidet wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld ist und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, ihr Kleingläubigen. Und ihr trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach all diesem trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies nötig habt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Amen.